Guten Morgen, ihr Lieben.
Das ist doch mal cool, an einem Novembersonntag bei Sonnenschein zusammen sein zu können, oder? Ich bin ja nun ein paar Tage auch alt und habe Novembertage eigentlich in ganz anderer Erinnerung, als der sich heute Morgen so darstellt. Stimmt's nicht? Komm, wir geben Gott mal einen Applaus für Sonnen-Novembersonntag. Halleluja! Wow! Gott ist gut! Gott ist ein guter Gott! Wisst ihr, wir sind manchmal so übergeistlich und wir nehmen die normalen Dinge des Alltags nicht da. Hey, es ist November und die Sonne scheint. Cool, oder? Diese Dinge sollte man wahrnehmen. Man muss seine Seele auffordern. Herr, vergiss nicht meine Seele, was der Herr dir alles Gutes getan hat und auch so schönes Wetter schenkt. Bei diesem Text, von dem einen Lied, ja, gibt mir Mut, nach vorne zu sehen. Wir beschäftigen uns ja mit Abraham und das Tolle war auf der einen Seite, dass wir gesehen haben, Gott will diesen Mann zum Vater des Glaubens machen, zu einem Modell. Und dann haben wir gesehen, der Mann hat ganz schön große Fehler, stimmt's? Die da waren. Der hat so Entscheidungen ohne Gott getroffen, ist einfach der Mehrheit gefolgt, wo die Hungersnot in Ägypten da ausbrach in Kapitel 12. Und er hat seine Frau verraten und verkauft, dass sie zum Pharao in Harem kam. Und ich denke, dass bei Abraham könnte es jetzt so sein, dass er von diesem großen Fehler, dass er sich so schämt und davon gar nicht mehr loskommt. Wir kennen das auch. Dann haben wir einiges verbockt in unserem Christsein, haben so schwerwiegende Fehler gemacht. Und dann kommt immer, dann kennen wir ja diesen Bösen, der dann als kleines Männchen im Ohr kommt. Das hast du aber falsch gemacht. Das werden alle Leute nie vergessen. Kennt ihr das? Und dann erinnerst du, du wirst immer erinnert an deine Fehler, die du gemacht hast. Und jetzt gucken wir mal, hat er was gelernt, der Abraham, oder was passiert hier? Wir sind in Kapitel 13, das ist schon Teil 4. Ich steig mal ein, es geht um das ganze Kapitel. Ich steig mal mit den ersten 7 Versen ein. Ich lese nach der modernen Gute-Nachricht-Übertragung. Also 1. Mose 13, Abvers 1. Abraham kehrte mit seiner Frau und seinem ganzen Besitz in den südlichsten Teil des Landes Kanaan zurück. Auch sein Neffe Lot begleitete ihn. Dann zog er von Lagerplatz zu Lagerplatz bis zu der Stelle zwischen Bethel und Ai, wo er zuerst seine Zelte aufgeschlagen und seinen Altar für den Herrn gebaut hatte. Dort betete er zum Herrn. Abraham war sehr reich. Interessante Aussage. Abraham war nicht nur reich, er war sehr reich. Er besaß große Viehherden und viel Silber und Gold. Auch Lot, der mit ihm zog, hatte viele Schafe, Ziegen und Rinder, sowie zahlreiche Knechte und Mägde. Das Weideland reichte nicht aus für die Viehherden der beiden. Sie konnten auf die Dauer nicht zusammenbleiben. Außerdem wohnten damals noch die Kanaaniter und die Perisiter im Land. Ich möchte diesen vierten Teil heute nennen, Lebe, was du glaubst. Jeder hat ja einen Glauben. Abraham hatte einen Glauben. Und manchmal ist unser Glaube so übergeistlich. Und wir schweben in anderen Dimensionen. Und unser Glaube ist nur innerlich. Wir kennen das doch alle. Unser Glaube ist innerlich in unseren Gedanken. Wir schwelgen so in religiösen Gedanken. Und wir üben Glauben aus in religiösen Räumen. Zum Beispiel heute Morgen hier in einem Gottesdienst. Dabei geht es darum, dass unser Gott auch für den Alltag ist, stimmt's? Gott ist nicht nur ein Gott für den Sonntag und es geht darum, den Glauben zu leben. Ein Bibeltext, wo wir denken, Mensch, wird gar nichts mehr erwähnt von diesem Fehler, der zieht weiter von Lagerplatz zu Lagerplatz. Und an diesem Text zeigt aber, dass die Bibel, auch wenn sie Jahrtausende alt ist, doch etwas mit unserem Leben heute zu tun hat, mit unserem Christsein, mit unserem Leben, was ganz real ist. Und es geht nicht nur um altmodische, langweilige Theorie und Theologie und irgendwelche Themen über Gott und die Welt, die niemanden interessieren. Nein, nein. Weil der Glaube, der spielt sich eben nicht nur in solchen komischen oder heiligen Räumen ab und zu gewissen heiligen Zeiten, sondern Christsein, das will im Alltag gelebt werden. Lebe dein Glauben. Darum geht es, ihr Lieben. Und da ist die Bibel doch immer wieder voller Überraschungen. Haben wir doch letztes Mal gesehen, dass Abraham, der zum Vater des Glaubens wurde, solche schweren Böcke geschossen hat. Wer hätte das gedacht? Und Gott lässt ihn nicht fallen, sondern geht weiter mit ihm. Er darf lernen. Und das ist ein Gott der Gnade. Und dieser Gott ist auch dein Gott. Er ist nicht nur der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Es ist auch dein Gott. Sag doch mal einer Halleluja. Hey, es ist dein Gott. Du darfst Fehler machen bei diesem Gott. Dieser Gott ist gnädig und dieser Gott lässt uns lernen. Das ist doch cool, oder? Das ist richtig cool. Und wir dürfen seine Hilfestellungen in unserem praktischen Leben im Alltag erfahren. Und wer sich nach funktionierenden Konzepten und Alternativen umsieht in unserer heutigen, ja, Multikulti-Gesellschaft, und es ist ja, heute gibt es ja alle zusammengesetzten Ideologien und Religionen, Patchwork, und jeder macht sowieso und denkt, was er will und glaubt, was er will, und setzt sich seine Lebenskonzepte zusammen. Aber wenn du etwas haben willst, was wirklich funktioniert und was seit nicht nur ein paar Wochen in irgendwelchen Labors getestet worden ist an irgendwelchen Tieren, sondern wenn etwas erprobt ist an Millionen von Menschen, nicht nur ein paar Tage, sondern über Jahrhunderte und über Jahrtausende und sich bewährt hat, dann sind das Lebenskonzepte der Bibel. Und das wäre der Zeitpunkt für dich gewesen zu sagen, nicht oh Mann, sondern Amen. So ist es. Stimmt's? Hey, darum geht es. Die Bibel ist ein wirklich gutes Buch und die Konzepte darin, sie funktionieren. Sie funktionieren über Jahrtausende und hier wird uns von Lebenspraxis berichtet. Und hier in dieser Geschichte geht es um etwas, ja, das hätten wir vielleicht gar nicht gedacht, was tatsächlich hier auch erwähnt wird. Es geht um Familienkrach, um Krach in der Verwandtschaft. Hätte man gar nicht gedacht, oder? Kommt doch in den besten Familien vor, stimmt's? Und selbst die Bibel erwähnt das Krach in der Familie. Und wir dürfen das jetzt nicht nur so sehen, so weitläufige Verwandtschaft, weil Lot ja nur der Neffe ist, der sich an den Glauben des Abraham angehängt hat. Wir würden so ein bisschen auch sagen, Abraham ist eigentlich der, der von Gott so richtig gerufen wurde. Und Lot hängt sich so mit an den Abraham ran. Er ist so ein Mitläufer mit Abraham. Und jetzt merken Sie, in einer Situation, wo Sie vom Land her und von den Wasserquellen nicht mehr genügend Wasser und Weideland für ihr Vieh haben. Und es wird problematisch, weil sie haben beide großen Besitz. Der Lot ist sozusagen schon reich, der hat da auch viel Vieh, wird erwähnt, und der Abraham wäre sehr reich, hatte noch größere Herden. Und jetzt reicht das irgendwie nicht mehr und da gibt es Krach. Und man sagt ja, es gibt in vielen Familien über viele Themen Krach, aber über Geld kann ganz schnell mal Krach kommen, stimmt's? In Familien und in Verwandtschaft. Und denkt das jetzt nicht nur so, Abraham als Onkel und Lot als Neffe, denkt daran, dass Abraham und Sarah noch keine eigenen Kinder haben. Und Lot ganz nah dran ist an Abraham, er ist praktisch wie so ein eigener Sohn. Versteht ihr? Der ist ganz nah dran, die sind ganz nah beieinander, eigentlich wie Vater, Mutter und Sohn. Das ist etwas ganz Dichtes, diese Beziehung. Also geht es hier nicht nur um Verwandtschaft, es geht hier wirklich um Familienkrach, um Familienstreit. Und ihr Lieben, das kennt jeder von uns. Und wer Familie wertschätzt, dem liegt dann daran, dass alles so schnell wie möglich ja wieder zusammenfindet und dass man das vergisst, wenn irgendwie Streit gibt. Und ich habe mir sagen lassen, dass es nicht nur wie in manchen Kulturen, da gibt es so richtige Kampfhähne, die machen Hahnenkämpfe. Habt ihr bestimmt schon mal im Fernsehen oder so gesehen. Es soll übrigens nicht nur Kampfhähne, sondern auch Streithennen geben. Hab ich mir sagen lassen. Ich weiß nicht, wie es bei euch hier in Göppingen aussieht. Habt ihr da auch schon mal was von gehört, dass es nicht nur Kampfhähne gibt, sondern auch Streithennen, ja? Also ihr Lieben, ich habe da vor Jahren mal irgendeine Reportage irgendwie mitgekriegt. Das war echt heftig. Ich weiß nicht, ob die noch diese Agentur noch aktuell ist. Das war vor Jahren mal so eine Reportage. Wird auch irgendwo in Zeitschriften gestanden haben. Da hat jemand in Berlin eine Versöhnungsagentur gegründet. Verzeih mir, eine Versöhnungsagentur. Und diese Geschäftsführerin Adelheid Schneider berichtet dann, wie es in zwischenmenschlichen Konflikten zugeht und wie sie dann angerufen wird. Die hatte ziemlich viel Werbung damals gemacht. Und dann sagte sie, meistens sind es dann Männer, die sich bei dieser Agentur melden. Meistens sind es Männer. Und dann hatte sie in diesem Interview dann so ein bisschen ausgepackt. Er hat dann nachgefragt, ja, was kommen, mit welchen Fragen kommen die denn? Ja, da kommen oft Männer, sagt sie, die Ehefrau hat sie dann im Streit verlassen. Und ich soll dann dem Ehemann helfen, die Frau, die abgehauen ist, dann wieder zurückzuholen. Ah, okay. So muss man sich das in etwa vorstellen. Oder was dann auch immer wieder passiert ist, dass sie von Männern erzählt hat und sagt, der krasseste Fall, woran sie sich erinnern kann, wie abgedreht manche Männer manche Vorstellungen haben, dass eine Stunde ein Mann von seinem Scheidungstermin anrief mit der Bitte, können Sie noch eben schnell mal meine Ehe retten? Eine Stunde vor dem Scheidungstermin. Ja, der gute Mann hat doch Tage, Wochen, Monate, Jahre Zeit gehabt. Jetzt muss jemand anders all die Fehler, die er verbockt hat, in einer Stunde soll diese Frau jetzt seine Fehler gerade rücken. Was es alles gibt, oder? Übrigens, da muss man gar nicht an so eine Verzeih-mir-Agentur. Wisst ihr, was Pastoren und Seelsorger alles zu hören kriegen? Wo die Leute, kannst du nicht mal eben, können sie nicht mal eben das und das? Ja, wieso ich? Wieso machst du? Ist doch deine Aufgabe. Und Leute versagen völlig bei einem Konflikt. Wissen überhaupt nicht, was sie tun sollen in einem Familienkonflikt. Ja, und es ist nur ein Beispiel hier mit diesen Ehegeschichten. Es gibt auch ganz starke Familienkonflikte mit Eltern und Kindern und Kindern und Eltern und Verwandten oder Teenager, die sich verkracht haben. Ganz, ganz heftige Dinge. Und das ist eine Erfahrung, die wir alle gemacht haben, was in Familien gibt, im Freundeskreis gibt, dass Familien, auch Beziehungen und Freundschaften eigentlich eine ganze Menge abkönnen, aber bei gewissen Themen, da knallt es dann richtig. Und das ist unter anderem das Thema Geld. Es gibt noch andere Themen, völlig klar, aber beim Thema Geld, dann hört spätestens der Spaß auf. Und so ist es auch in unserem Beispiel hier von Abraham und Lot. Hier geht es um existenzielle Fragen. Sie sitzen beide große Viehherden. Und vor allem wird es in den Dürrezeiten zu Konflikt gekommen sein, wo dann die Brunnen nicht genug Wasser gehabt haben, wo es nicht genug zu fressen gab. Da wird es richtig losgeplatzt sein. Und hier sind jetzt Überlegungen. Wo gibt es gute und ausreichende Weideplätze? Wie können wir das machen, wenn wir zusammenbleiben? Können wir überhaupt zusammenbleiben? Wo sind die bis oben gefüllten Wasserstellen? Und das sind ja nicht nur so Fragen, wer hat jetzt mehr auf dem Konto, so für uns, sondern damals diese Brunnen und diese Weideplätze, das war überlebenswichtig. Das versteht ihr, hier ging es nicht um Peanuts, hier ging es um Überlebensfragen für diese Leute damals. Also das war wirklich nicht ein Streit um Peanuts, hier ging es wirklich um existenzielle Dinge. Und wir können uns vorstellen, weil das immer wieder vorkam, dass die Familienatmosphäre darunter sehr gelitten haben mag. Und jetzt können wir uns überlegen, hat der Abraham gelernt, er hat das letzte Mal mit seiner Frau total verbockt. Was macht er jetzt mit seinem Neffen, der fast so wie sein Sohn geworden ist? Wir spielen mal verschiedene Varianten durch, Konfliktlösungsvarianten. Natürlich hätte Abraham die autoritäre Variante, das ist die Variante A, ja? Die autoritäre Variante wählen können, weil er hätte ganz locker zu Lot sagen können, also Lot, pass mal gut auf, hier muss jetzt was passieren, wir können nicht mehr gemeinsam unterwegs sein, wir müssen die Weideplätze und die Wasserstellen unter uns aufteilen und da ich der Patriarch bin, da ich der Ältere bin und du der Jüngere, musst du dich hier vom Acker machen, geh mal in eine schlechtere Gegend. Ich bin der, den Gott erwählt hat. Ich bin der Mehrgesegnete, ich bin der Reichere. Du bist ja noch jung. Sieh mal zu, dass du ordentlich fleißig bist die nächsten Jahre. Dann wirst du auch mal so sehr reich wie ich. Ja, du hast mich ja als Vorbild und mach dich mal vom Acker. Das musst du verstehen, Lot, weil du hast dich ja letztlich an meine göttliche Berufung nur angehängt. Letztlich bist du der Mitläufer und ich bin der Auserwählte von Gott. Und Gott hat mir dieses Land versprochen und nicht dir. Und du bist der Jüngere und du hast deine ganze Zukunft noch vor dir. Also lass mir mal jetzt im Alter das fette Stück Land. Und ihr Lieben, jetzt müssen wir auch noch kulturgeschichtlich und zeitgeschichtlich denken. Diese Variante, wenn Abraham sie gewählt hätte, wäre damals völlig üblich gewesen. Versteht ihr? Von der Kultur, von der Zeit, wie man gedacht hat, wie man gefühlt hat, wie man empfunden hat. Wenn der Abraham so aufgetreten wäre, ja, wäre der Lot nicht geschockt gewesen, sondern ja, völlig klar, ja, machen wir so. Wäre völlig klar gewesen. Aber tritt Abraham so auf? Nein, er tritt ebenso nicht auf. Wir spielen mal eine andere Variante durch. Wenn Abraham Variante B gewählt hätte, dann hätte er vielleicht diese Variante gewählt mit der salomonischen Weisheit. Und zwar eine richtig gerechte Variante, die auf Ausgleich bedacht ist. Nicht, dass er als Patriarch den Vorteil hat, sondern nach dem Motto, wenn wir jetzt das Land schon aufteilen müssen, dann mach du dich doch auf, du bist zwar der Jüngere, du bist noch fitter und so weiter, zieh du mal das Land an, das wir aufteilen müssen, schau dir das alles mal an und dann mach das so, dass du das ganze Gebiet in zwei gleiche Hälften aufteilst. Nur damit es dabei wirklich sehr gerecht zugeht, mein lieber Lot, werde ich dann, nachdem du dir das Land angeguckt hast und das aufteilst in zwei Hälften, werde ich die erste Wahl haben. Zwischen einer der beiden Hälften, die du geteilt hast, zu entscheiden. Hört sich cool an, oder? Eine salomonische Lösung. Der Jüngere, ist klar, der ist noch fitter, der soll alles ablaufen, angucken, ausmessen und zwei gerechte Hälften. Wenn wir das in die Moderne jetzt, in unsere Zeit übertragen, sehr hilfreich, wenn man kleinere Kinder hat. Also wir hatten, die sind ja jetzt groß, unsere drei, aber wenn man drei Kinder hat, ich habe einmal den Fehler gemacht und habe unterschiedliche große Eisportionen mitgebracht. Das habe ich nur einmal gemacht, diesen Fehler. Und das ist ja dann bei allem, ob mit Eisportionen oder mit Kuchen oder irgendetwas. Man muss die Kinder dann, wenn sie irgendwann fit sind und etwas ein Messer halten können oder das Messer zum Schneiden benutzen können, dann kann man die Variante so machen, wenn es mehrere sind. Einer darf schneiden und einer darf dann aber wählen. Und dann muss der, der schneidet, genau aufpassen. Sonst ist er ja im Nachteil, versteht ihr? Also das ist gar nicht mal schlecht. Einer schneidet, der andere darf wählen. Und wenn du noch mehr Kinder hast, dann sind beim nächsten Mal wieder ganz andere mit Schneiden und Wählen dran. Also das wäre eine salomonische Lösung gewesen. Macht er allerdings auch nicht. Naja, diese Vorgehensweise ist jedenfalls besser als die dritte Variante. Die, es hat ja gerade auch 11.11. der Karneval angefangen in der Nähe von meiner rheinischen Heimat in Kölle. Und da gibt's so zwei Witzfiguren, ich weiß nicht, ob ihr von denen schon mal gehört habt, von Tünnes und Schäl. Kennt ihr jemand? Ja, ist klar, du kommst aus dem Ruhrpott, kennen einige, ne? Tünnes und Schäl da aus der Kölsche Gegend. Und von denen wird folgendes berichtet, jetzt mit der ganzen Thematik teilen. Und Tünnes und Schäl gehen zusammen in ein Restaurant und beide bestellen ein Schnitzel mit Beilagen. Und als das Essen gebracht wird, gibt es ein Problem, weil Salat und so weiter und ist alles auf dem Teller drauf und Beilagen auch und so weiter. Nur die Schnitzel werden beide zusammen mit der Platte mitten hingestellt und eins ist ziemlich groß und ein anderes ist ziemlich klein. Jetzt ist natürlich ein Problem und Tünnes und Schäl fordern sich gegenseitig äußerst höflich und überaus freundlich auf. Bitte nimm du doch zuerst. Ach nein, ich reif du doch zu. Nee, wähl du doch zuerst. Und die Sache geht eine ganze Weile hin und her. Und da nimmt der Schäl sich die Gabel und legt sich das große Schnitzel auf den Teller. Und daraufhin ist der Tünnes total empört und ja, dann und motzt dann rum und sagt, da kann man mal wieder sehen, dass du keine gute Kinderstube gehabt hast, ja. Wenn ich das zuerst genommen hätte, dann hätte ich garantiert das kleinere Stück genommen. Und der Schäl, der kaut ganz entspannt und seelenruhig und überlegt einen Moment und sagt dann völlig unaufgeregt, ich weiß gar nicht, was du willst. Du hast doch das, was du genommen hättest. Das kleinere Stück. So kann man es natürlich auch machen, ne? Ja gut, passiert dann im Alltag auch immer wieder. Erst tun beide ganz höflich und dann greift der eine zu und dann ist der andere völlig empört. Aber hier geschieht nichts dergleichen. Das wären drei Varianten, die hätten wir vielleicht bei diesem Konflikt erwartet. Irgendeine davon. Aber der Abraham entscheidet sich für eine ganz andere Sache und wir hätten bei Abraham wirklich Nach diesem schweren Fehltritt mit seiner Frau hätten wir schon wirklich einen Klops jetzt auch wieder erwartet, aber der Mann hat tatsächlich gelernt. Der Mann hat aus seinem schweren Fehler gegenüber seiner Frau in seinem Familienleben etwas gelernt und er fängt an, seinen Glauben zu leben in seiner Familie. Und darum geht es, ihr Lieben, wenn wir uns fragen, wo müssen wir denn anfangen, unseren Glauben zu leben? Und dann, wir stellen oft so theoretische Fragen, wer ist mein Nächster und wo soll ich meinen Glauben leben? Bei dir zu Hause. Und das ist eigentlich am schwierigsten. Wir kennen uns, wir sind vertraut miteinander. Und es ist wichtig, dass wir unseren Glauben in unserer Familie, in unserer Verwandtschaft, mit den Leuten, mit denen wir immer wieder zusammen sind, dass wir den Glauben da immer wieder leben und nicht nur sonntags, sondern im Alltag. Und dass wir Gottes Perspektive haben, Gottes Hilfe in Anspruch nehmen. Und ein geistlicher Vater, dem ich viel zu verdanken habe, er hat einmal das so formuliert. Er hat gesagt, Menschen des Glaubens leben aus der Welt des Himmels, aber sie praktizieren ihren Glauben auf der Erde. Sie leben aus der Kraft des Himmels. Sie praktizieren ihren Glauben aber auf der Erde. Sie leben aus dem Übernatürlichen, aber sie gestalten das Natürliche. Das ist sehr wichtig. Sie orientieren sich an Gott, am Himmel, aber sie setzen das im Umgang mit ihren Mitmenschen um. Und darum geht es, ihr Lieben, dass wir unseren Glauben leben, dass wir bei dieser Umsetzung zu Hause anfangen. Und Abraham beginnt tatsächlich jetzt zu Hause seinen Glauben zu leben. Er hat sich diese Situation angeguckt und wir sind völlig überrascht. Wir lesen im Text mal weiter. Da hätten wir nicht mit gerechnet, nach diesem Klopper mit seiner Frau, dass Abraham jetzt so reagiert. Ja, die haben sich gestritten. Und dann lesen wir, ich gehe mal bei Vers 7b wieder rein, als es zwischen den Hirten Abrahams und Lots wieder einmal Streit gegeben hatte, dann Vers 8, sagte Abraham zu seinem Neffen, es soll kein Streit zwischen uns sein, auch nicht zwischen unseren Hirten, wir sind doch Brüder, also wir sind eine Familie. Und das ist interessant, Jesus sagt ja auch im Neuen Testament, selig sind die Friedensstifter. Abraham ist darauf bedacht, er geht den ersten Schritt, er ist der Ältere. Wie oft habe ich es von Älteren gehört? Ich bin doch der Ältere oder die Ältere. Die Jüngeren müssen kommen, die Jüngeren müssen anrufen, die Jüngeren, von denen muss die Initiative ausgehen. In der Bibel ist das nicht zu finden. Der Ältere ist weiser, der Ältere hat mehr Lebenserfahrung, der Ältere hat mehr Verantwortung, der Ältere hat mehr mit Gott erlebt. Und Gott erwartet, wenn du der Ältere bist und der Weise und wenn du länger im Glauben bist, dass die Initiative von dir ausgeht. Wenn du Kinder hast, nicht, dass sie von deinen Kindern ausgeht, dass sie von dir ausgeht. Abraham bemerkt, es ist miese Stimmung in der Verwandtschaft, es ist miese Stimmung in der Familie. Wenn du älter bist, wenn du Vater oder Mutter bist, dann musst du es regulieren. Lebe deinen Glauben in deiner Familie. Sprich es an. Hey, das ist nicht gut, die Atmosphäre, wir haben Streit, hier stimmt was nicht, hier ist etwas nicht in Ordnung. Wir müssen daran arbeiten. Und interessant, wie er dann weiter vorgeht. Und dann sagt er etwas, das ist so krass, und das Land ist doch groß genug. Das Beste ist, wir trennen uns. Also er meint damit nicht, wir haben nichts mehr miteinander zu tun. Als Familie. Er meint damit, du hast einen Bereich mit deinen Viehherden, wo die lagern und wo es Brunnen gibt und wir auch. Er meint nicht im Streit, wir gehen nicht im Streit auseinander, das ist überhaupt nicht gemeint. Ja, sondern wir teilen uns auf, ist damit gemeint. Und jetzt kommt der absolute Klopper. Dann sagt der Patriarch, in der damaligen Zeit, ihr müsst euch das mal vorstellen, Familienclan in der damaligen Zeit, vor tausenden von Jahren, ich lasse dir die Wahl. Damit rechnet man nicht. Nicht bei dem, was wir von Abraham letztes Mal gehört hatten mit der Frau, ja. Ich lasse dir die Wahl, seinem Ziehsohn, seinem Neffen. Du kriegst den Vortritt. Ja, du kannst nach Norden gehen, dann gehe ich nach Süden. Du kannst auch nach Süden gehen, ich gehe dann nach Norden. Er ordnet sich praktisch dem Jüngeren unter. Er lässt ihm den Vortritt. Er nimmt den Restposten, das, was übrig bleibt. Und dann heißt es, Lot schaute sich nach allen Seiten um. Er beherzigt diesen Rat, er guckt sich das ganze Land an, er sah, dass es in der Jordanebene reichlich Wasser gab und alles grün war. bis hinab nach Zoar, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte, war es dort wie im Paradies oder im Niltal, also ganz fruchtbar. Deshalb entschied sich Lot für die Jordan-Gegend und die beiden trennten sich. Abraham blieb im Land Kanaan, Lot zog nach Osten im Gebiet der Jordanstädte. Im Lauf der Zeit kam er mit seinen Zelten bis nach Sodom. Die Bewohner Sodoms aber führten ein schändliches Leben, das dem Herrn missfiel. Ihr Lieben, was hier passiert, ist jetzt wirklich interessant. Gehen wir mal ganz kurz, in Klammern, ganz kurz auf den Lot ein. Menschlich gesehen allzu verständlich, er kriegt von seinem Onkel, Ziehvater den Vortritt gelassen. Würden wir auch nehmen, würden wir reingehen. Wenn wir, ne, kriegst was angeboten, würden wir sagen, wunderbar, guck ich mir an. Dann guckt er sich die Gegend an und handelt nur nach dem Natürlichen, was er mit seinen Augen sieht. Und was er sieht, da ist Wasser, da ist fruchtbar. Wir können ihn verstehen. Aber es wird noch erwähnt, er lebt dann in der Nähe von Sodom und Gomorra, wo die Menschen sehr böse und sehr gottlos waren. Und die Bibel sagt ja ganz klar, ne, sag mir, mit wem du umgehst, sag mir, wer deine Freunde sind, dann sage ich dir, wer du bist. Also dieses ethisch-moralische hat er nicht im Blick, wie gefährdet er und seine Kinder noch sind. Wir kennen die Geschichte nachher ja mit Lots Weib und seinen Töchtern, und es ist ja schon ziemlich heftig. Also er entscheidet nur nach seinen Vorteilen bedacht. Und das ist interessant. Abraham hat dazugelernt und er hat es nicht mehr nötig, nur aufs Natürliche zu gucken, auf seine natürlichen Vorteile. Und da ist er uns ein echtes Glaubensvorbild. Ihr Lieben, wie oft habe ich Christen kennengelernt in der Geschäftswelt, wo es ekelhaft war, wo Christen den Ruf in der Geschäftswelt, in der Industrie und so weiter, die sind nur geldgeil, die sind nur hinter dem Geld her. Und es wurde schlecht über diese Christen geredet, weil es wirklich so war. Das ist kein guter Leumund, wenn das Menschen über uns sagen, die sind nur hinter dem Geld, hinter Vorteilen, auf Vorteile bedacht und so weiter. Der Abraham ruht so sehr in seinem Glauben, er ruht so sehr in seinem Gott, dass er sagt, Gott hat mir eine Verheißung gegeben. Seid ihr da? Er hat einen Bund mit mir gemacht und hat gesagt, ich werde mich um dich und deine Nachkommen kümmern. Ich werde dir das Land schenken. Und daran erinnert er sich. Er ist jetzt wirklich nicht nur im Natürlichen, er ist wirklich übernatürlich unterwegs. Er erinnert sich an diese ganzen Dinge, sagt, ich muss nicht mit meinen Ellbogen für mein Recht kämpfen. Mein Gott hat mir Zusagen gemacht. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich muss nicht für meine eigenen Vorteile kämpfen. Und ihr Lieben, das müssen wir runterbrechen auf unser praktiziertes Christsein. Lebe deinen Glauben, auch mit deinen Finanzen, auch mit deinen Ellbogen. Manchmal müssen wir sie nicht ausfahren, sondern zurücknehmen. Sei nicht nur auf deine Vorteile bedacht, sondern sei entspannt. Ruhe, es gibt diese Ruhe des Glaubens. Eingehen, Hebräer 4, in die Ruhe des Glaubens. Mein Gott wird schon für mich sorgen. Und manchmal sind wir so hektisch, sind so voller Angst. Unsere Entscheidungen werden von Angst geprägt. Ja, wird es denn reichen? Wird es denn genügen? Gott wird dich versorgen. Die Bibel sagt an einer Stelle, ich weiß jetzt nicht genau, wo es steht, aber der Geist Gottes gibt mir den Vers gerade ein. Es ist noch nie geschehen, dass die Nachkommen eines Gerechten verlassen da gewesen sind. Ihr Lieben, Gott lässt seine Leute nicht im Stich. Kann ich mal einen Amen hören? Gott lässt seine Leute nicht im Stich. Er versorgt uns, er kümmert sich um uns. Und die Nachkommen des Gerechten, also den Gott erwählt hat, die wird Gott nicht im Stich lassen. Aber ich finde, das ist ein Knüller, dass der Abraham wirklich dazugelernt hat. Es geht nicht um seine Vorteile. Er lässt Lot den Vortritt und er trifft eine ethisch-moralische Entscheidung auch und sagt, ich will lieber dich da in der Nähe von Sodom und Gomorra sein. Ich stecke dann eben zurück. Und wir können das auf unser Ding übertragen. Vielleicht ist nicht jede Beförderung oder ein Wechsel beruflich, war bei dir ja auch ein Thema. Vielleicht ist nicht immer alles von Gott. Versteht ihr? Bei Karriere, wenn du dann manchmal hörst, wenn Leute Karriere gemacht haben, wer dann darunter gelitten hat, war ihre Familie. Sie sagten, die Luft wurde immer dünner, wie eine Pyramide. Ich hatte immer weniger Zeit für persönliche Dinge, für meine Frau, für meine Familie. Manchmal ist es nicht Gott, der uns eine Tür öffnet, sondern es kann auch der Gegenspieler Gottes sein. Versteht ihr? Wir müssen Dinge prüfen in unserem Leben. Und Geld ist nicht alles, ihr Lieben. Geld ist nicht alles. Berufliche Entwicklungen sind nicht alles im Leben. Du musst das immer wieder abwägen. Passt das in meine Lebenssituation hinein? Passt das in meine Familiensituation hinein? Prüfe diese Entscheidung. Und Abraham prüft diese Entscheidung und er lässt Lot den Vortritt und er steckt zurück und erwartet, dass Gott ihn versorgt. Ich finde, das ist eine revolutionäre Botschaft heute von am Morgen von Abraham. Das ist revolutionär. Das ist der Hammer. Ihr Lieben, wir lesen mal weiter, wie es dann, wie dieses Kapitel ausgeht. Ich hatte gelesen, bis Lot, wo er in die Nähe von Sodom und Gomorra gezogen ist. Dann heißt es ab Vers 14 und bis zum Schluss des Kapitels, Vers 18, nachdem die beiden sich getrennt hatten, sagte der Herr zu Abraham, sieh dich nach allen Seiten um. Interessante Aussage. Erst hat Abraham das ja zu Lot gesagt. Sieh du dich um und wähle. Jetzt sagt Gott zu Abraham, sieh dich nach allen Seiten um. Und was sagt Gott ihm jetzt? Das ganze Land, das du von hier aus sehen kannst, will ich für immer dir und deinen Nachkommen geben. Hey, wir wissen heute, Jahrtausende später, dass Gott diese Aussage wahrgemacht hat, bis in die Politik des Nahen Ostens hinein mit Israel, dass die 48 von Gott gesammelt worden ist. Es hat es noch nie gegeben, dass eine Nation, die auseinander war über Jahrhunderte, von Gott wieder zusammengerufen wird. Versteht ihr? Das ist außergewöhnlich, was hier passiert. Wir sehen, Gott ist ein Bundesgott, der sein Wort erfüllt, der seine Verheißungen wirklich wahr macht. Ich will es dir für immer und deinen Nachkommen geben. Ich will deine Nachkommen so zahlreich machen, dass niemand sie zählen kann. Er müsste sonst den Staub auf der Erde zählen können. Durchzieh das ganze Land in allen Richtungen. Es ist dein Besitz. Ich gebe es dir. Abraham zog mit seinen Zelten weiter und nahm seinen Wohnsitz in Hebron bei den Eichen von Mamre. Dort baute er einen Altar für den Herrn, eine Anbetungsstätte. Er betete Gott an, weil er merkte, er hat ihn nicht verlassen. Er trägt ihn durch. Er macht sein Wort wirklich wahr. Mensch, das ist toll, dass Gott hier seine Verheißung erneuert. Und das ist etwas, was wir auch immer wieder in unserem Leben brauchen. Manche von uns erinnern sich, Mensch, da war vielleicht vor 25 Jahren oder so mal etwas oder vor 10 Jahren, da hat Gott dir eine Verheißung gegeben. Und Gott möchte dir heute Morgen sagen, er weiß noch um diese Verheißung, die er dir gegeben hat. Und diese Verheißung, sein Wort ist nicht zu Boden gefallen. Er hält an seinen Verheißungen fest. Hältst du auch an seinen Verheißungen fest? Halte an seinen Verheißungen, halte an meinen Verheißungen fest, sagt Gott dir heute Morgen. Vertrau mir, ich erfülle mein Wort auch in deinem Leben, wie ich es bei Abraham gemacht hatte. Abraham macht seine Rechnung mit Gott. Und er wird hier wirklich richtig aufgebaut. Und das ist doch wirklich toll. Und ich muss wirklich sagen, keiner, der sich wirklich auf Gott verlässt, wird sagen können, dass Gott ihn jemals vergessen hat. Wie auch immer. Es mag schwierige Phasen geben. Ihr wisst, dieser Psalm, den ich eben, dieser eine Vers aus dem Psalm 23, den ich eben zitiert habe, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Da kommt ja auch die Stelle vor, ne, und dann wandere ich auch durchs finstere Tal. Das Tal des Todesschattens. Das kommt ja auch darin vor. Aber es kommt auch darin vor, dass sein Stecken und Stab mich leiten. Dass er uns tröstet. Dass er uns einen Tisch deckt im Angesicht unserer Feinde. Seid ihr da? Ja? Und da kann der Feind nichts machen. Du kriegst einen Tisch gedeckt. Und dass er dein Haupt salbt mit dem Heiligen Geist, mit Öl. Und dass er dir voll und überfließend einschenkt. Und dass du bleiben wirst für immer im Hause des Herrn. Und der Feind kann dich nicht aus der Hand Gottes reißen. Ihr Lieben, es geht Gott darum, dass wir ihm vertrauen. Dass du dich entspannst in seiner Nähe, in seiner Gegenwart, in deiner Nachfolge. Dass du nicht um deine Vorteile kämpfst, dass du nicht verkrampfst. Weil wenn deine Familie, deine Kollegen, deine Verwandten dich so wahrnehmen, oh, du bist völlig verkrampft. Oh, du musst da den Vorteil suchen. Und dann sagst du irgendwie, Kommst du am Sonntag mit zum Gottesdienst? Wie glaubwürdig ist das denn bitte? Wenn du jemand bist, der im Alltag rüberkommt, der auf Geld bedacht ist, auf Vorteile bedacht ist, der ängstlich ist, und dann lädst du die Leute zu irgendeiner frommen Veranstaltung ein, da passt was nicht zueinander, merkt ihr? Wenn aber rüberkommt, hey, von dir geht etwas aus, das ist eine Gelassenheit des Glaubens. Nicht, dass du deine Rechnungen nicht durchdenkst und wir müssen Rechnungen, klar, und Miete bezahlen. Ihr versteht, was ich sagen will. Aber wenn eine gewisse Glaubensgelassenheit in deinem Leben ist, in deiner Seele ist, dass Gott seine Hand schon über dir halten wird, dass er dich versorgen wird, dass er dich führen wird, dann geht das aus. Es geht von dir wie eine Aura, wie eine Atmosphäre von dir aus. Dann musst du manchmal gar nicht viel sagen. Da sagen andere Leute, du, da ist irgendetwas in deinem Leben. Das hätte ich auch gerne. Was ist denn das? Und dann werden Leute neugierig und fragen nach. Und dann kannst du sagen, du, ich habe Gott in meinem Leben und der entspannt mich und der versorgt mich. Und dann kommen vielleicht Leute ganz freiwillig mit, ohne dass du ihnen Schubs geben musst oder einen Tritt. Komm doch mal mit. Die kommen dann vielleicht ganz gerne mit. Ihr Lieben, wenn wir Entscheidungen in seinem Sinne treffen, in Gottes Sinne, wenn wir unseren Glauben leben, dann ist das etwas ganz Schönes für uns. Wir wachsen im Glauben. Wir erleben, wie Gott uns nicht fallen lassen wird, sondern uns seine Verheißungen erneuert. Wir erleben vielleicht sogar, wie andere das spüren, dass wir etwas haben, was sie nicht haben. Und wir erleben, wie Gott unser Leben segnet. Und so ist unser Gott. Er ist wegweisend, er ist ermutigend. Er ermutigt den Abraham auch wieder. Und das macht er auch immer wieder in unserem Leben. Immer wieder gibt er Ermutigung, erneuert seine Verheißungen. Er bestätigt uns. Und lasst uns unterwegs sein mit Gott und unseren Glauben leben. Ich möchte mit uns beten. Lass uns die Augen schließen. Herr, wir danken dir für diese Geschichte mit Abraham und Lot. Danke, Herr, dass auch wenn vielleicht Verkehrsmittel und Technik sich geändert haben, sich menschliche Herzen aber nicht verändert haben. Es gibt immer noch Familienkonflikte, es geht immer noch um Geldangelegenheiten, es geht immer noch um Vorteile, sich zu verschaffen, hektisch zu sein, aus Angst Entscheidungen zu treffen oder dir zu vertrauen und den Glauben im Alltag zu leben, zu praktizieren. Und dazu brauchen wir deine Hilfe. Wir möchten dich bitten, dass du Frieden und Ruhe in unsere Seele bringst, in unsere Gedanken. Dass du einen Bund mit uns gemacht hast und du sagst, der neue Bund ist besser als der alte Bund. Besser als der Bund, den du mit Abraham geschlossen hattest oder sogar mit Mose geschlossen hast. Der neue Bund ist ein besserer Bund. Du hast ihn mit Blut besiegelt, mit dem Blut deines Sohnes Jesus Christus. Und du erinnerst uns heute Morgen, egal was gegen uns stehen mag, egal wie unsere Umstände sein mögen, wie schrecklich sein mögen, in deinem Wort wird sogar erwähnt, es werden vielleicht sogar Berge weichen oder Hügel hinfallen, also ganz schreckliche Umstände. Aber du sagst zu uns, meine Gnade wird nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens, er wird nicht hinfallen, spricht der Herr. Danke dafür, Herr. Amen. Amen.